SRF 1.
SRF 1.
2. Januar, Donnerstagabend, am Mikrofon Marietta Thomaschitt. Sie hören Mundartsendung Schnabelweit. Heute mit dem Appenzeller Kabarettist Simon Enzler und seinem aktuellen Programm Festolis. Was Festolis alles kann bedeuten, darüber klärt uns Simon Enzler in dieser Sendung auf. Festolis ist zum Beispiel auch ein Diebstahl.
Gut, Diebstahl ist jetzt auch für mich kein Fremdwort. Ich habe mal auf einer Baustelle als Schwellenbub ein paar Tatzen Ziegel stehen und Sack Zement quasi veruntreut. Ich bin natürlich wie Tom Danzig gesehen mit einem Gemur oder Baumhütte.
Gemurte Baumhütte, das macht einem natürlich verdächtig. Das war Simon Enzler. Er und seine Kabarettnummer begleiten uns heute durch die Schnabelweide. Aber zuerst, dann gleich nachher, erklärt uns ein Mundartredakter, der Markus Gasser, unter anderem das Sprichwort Rechtohr, Schlechtohr, Linkohr, Klingohr.
Eine Villa, eine riesengroße Hütte mit 16 Zimmern, die sie nie gesehen, weil sie gegen eine Sitzung haben. Es gibt Leute, die wollen eine Karre, einen supergeilen Schlitten in der Garage, der 16 Liter braucht bis zur Bäckerei. Ich möchte ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit zum gar nichts machen, hätte ich gern. Weisst, ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit dir. Ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit zum gar nichts machen, hätte ich gern. Weisst, ich will ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit mir. Es gibt Leute, die sammeln Kohle, ein Riesenhaufen Geld, das sie gar nicht brauchen können, ausser sie machen ein Feuerchen brätten. Servala, wenn sie das gern haben. Es gibt Leute, die wollen der Chef sein, ein bisschen rumkommandieren, ein bisschen wichtig tun, solange keiner mehr, wie wenn ich sie kann. Ich werde ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen, hätte ich gern. Weisst, ich werd ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit dir. Ich werd ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit, zum gar nichts machen, hätte ich gern. Weisst, ich werd ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Zeit mit mir. Das hätte ich gern, das hätte ich. Das hätte ich so gern, das hätte ich wirklich schon ein paar
Sie verbringen ein bisschen Zeit heute Abend mit uns. Finde ich schön. Das ist die Schnabelweite bei SRF 1. Und da beantwortet unsere Mundart Experten Fragen von Ihnen, von Hörerinnen und Hörern, Fragen zu Wörtern, zu Namen und zu Redewendungen. Der Markus Gasser macht das heute. Er hat sich ein paar vorgenommen. Zum Beispiel die von der Anna Würgler aus Ittigen bei Bern. Sie interessiert sich für die Redewendung. Es läutet einem die Ohren, wenn man an jemanden denkt. Und sie wissen nicht mehr richtig, wie das Sprichwort zu dem Ohrenläuten heisst. Links klingt's oder rechts da stinkt's? Oder ob es gerade umgekehrt ist?
Ja, wenn einem die Ohren läuten, das Bild, das kommt auch davon, dass es einem manchmal plötzlich in den Ohren pfeift oder summt und man das als Zeichen versteht, dass jemand an einem gedacht hat. Beziehungsweise sagt man oft, bei etwas, wo man erst hinterher erfährt, die Ohren hätten wir da eigentlich sollen läuten.
Und was ist das mit dem linken und mit dem rechten Ohr?
Das hat mit dem alten Glauben zu tun, dass das Gute von rechts kommt und das Schlechte von links kommt. Also wenn es einem im rechten Ohr läutet, dann wird gut von einem geredet und läutet es im linken Ohr, dann wird schlecht über einem geredet. Das ist Vorstellung. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch ist ein Beleg von Gotthelf zitiert: «Schon wieder habt ihr mich hinter meinem Rücken verhandelt und das linke Ohr hat mir geläutet.»
In dem Fall müsste der Merkspruch, den Frau Würgler nicht mehr richtig weiss, heissen: «Rechts klingt's, links stinkt's.»
Müsst's, genau. Aber im Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten steht das Merksprüchli trotzdem umgekehrt: «Links klingt's, rechts was schlechts.» Oder «Recht Ohr, schlecht Ohr, link Ohr, kling Ohr.» Also da ist gut und schlecht komischerweise gerade umgekehrt verteilt, wie man es erwarten würde. Warum, weiss ich auch nicht.
Die Regula Markwalder möchte gerne wissen, woher die berndeutschen Wörter «lauern» und «es glauer» kommen, wo «Zeitverplemperle» bedeutet.
Das kommt vom mittelhochdeutschen Verb «luren», wo im neuhochdeutschen «lauern» entspricht. Dass er auf den anderen geluert und gewegelagert hat, ist eine Belegstelle aus dem mittelhochdeutschen Wörterbuch von Matthias Lexer. In der Schweizer Mundart gibt es genau so als «luren» mit verschiedenen Bedeutungen, die auseinander rauskommen. Zuerst bedeutet es scharf auf etwas sehen, das «luren», dann heimlich nachstellen, eben «lauern», und dann müßig sein, nichts tun.
Also wer auf der Lur ist, der macht nichts, das ist ein fauler Hund.
Ungefähr so, genau. Aus dem mittelhochdeutschen Luren hat es der Lur gegeben, oder Glur. Das ist ein Schelm, ein Spitzbub, ein, der eben hinterhältig lauert. Lur ist dann allgemein zu einem Schimpfwort geworden für einen schlechten Mensch oder für einen Nichtnutz. Vor allem den Bauern hat man das angehängt. In der ganzen Schweiz hat man das Sprichwort kennt: der Bauer ist ein Lur und ein Schelm von Natur. Und das Wort «lur», das hat dann aufs Verb «luren» zurückgewirkt, sodass «luren» auch die Bedeutung «langsam schaffen» bekommt, eben eigentlich das «lauern», das man heute kennt. Also man sieht, aus der Grundbedeutung von «luren», im versteckten, angestrengt schauen, wird die Bedeutung «faul rumliegen», nichts gescheit zu machen.
Und wie kommt es zu dem «lauern» mit «au»?
Im Hochdeutschen ist das also die normale Entwicklung, dass aus altem, langem «u» der Diphthong «au» wird. Also aus «Haus» wird «Haus», «Maus» wird «Maus», «Lauren» wird «Lauern». Die Schweizer Mundarten haben diese Lautveränderung bekanntlich nicht mitgemacht. Und im Schweizerdeutschen Wörterbuch hat es auch folgerichtig keine Belege für «lauern» oder «lauere» oder «glauer». Also die Formen mit «au», die sind erst im 20. Jahrhundert aufgekommen, wahrscheinlich unter dem Einfluss vom Hochdeutschen.
Die Marthe und der Paul Giger aus Schlieren bei Könitz suchen die Herkunft von Flurnamen in ihrer Gegend. Ältere Leute haben ihnen keine Auskunft geben können, darum hoffen sie, dass wir weiter wissen. Es geht um die Flurnamen Solrütti und Margelbach.
Schweizerdeutsch der Margel, Mergel, Mergel, neuhochdeutsch der Mergel, ist kalkhaltiger Ton, eine Mischung von Lehm und Kalch, kommt aus Keltisch oder Gallisch Marga bzw. Margila, was gleich bedeutet, und ist wahrscheinlich über das Lateinische Margila ins Althochdeutsche gekommen. Dort hat es dann Mergil geheissen, Mittelhochdeutsch dann schon Mergel. Also ein ganz altes Wort mit immer der gleichen Bedeutung. Und schon Kelten haben den Mergel gebraucht zum Düngen, um den Bodenertrag zu steigern. Das ist bis in die Neuzeit ihnen immer noch gemacht worden. Schweizerdeutsch «mergle» bedeutet «mit Mergel düngen». Und wegen dieser Nutzung kommt der Margel nicht selten als Flurname vor. In der Margel heisst es, oder die Margle, oder eben noch, wie das Könitz, der Margelbach, das ist ein Bach, der durchs Gebiet Margel fließt.
Dann fragen die Gigers noch nach dem Flurnamen Solrütti, wobei ihnen Rütti schon bekannt sei als ehemalige Rodung.
Ja, weil Rütti, das ist eine Rodung, das kommt vom altalemannischen Wort Rüten, wo früher das Hauptwort war für eine Waldbesiedlung, Bäumfällen. Und Sol, das ist auch ein altes schweizerdeutsches Wort, das heute kaum mehr gebraucht wird, schon im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen ist das beleidigt. Und zwar ist ein Sol ein Glunke, wie ich sage. Wie sagt ihr?
Eine Pfütze.
Eine Pfütze.
Dann geht's einmal.
Die anderen Wörter sind Gumpen, Gunten, Glunten oder Pütze oder eben auch Pfütze. Also das, was neuhochdeutsch eine Lache, eine Sule ist. Und die Flurnamen verweist Sol drum auf sumpfige Stellen mit Wasser und tiefem Boden. Die Solrütti, das war also eine sumpfige Rodung gewesen.
Er höre ich immer wieder, wie die Moderatoren hier bei SRF 1 von Wissenschaftlern reden und nicht wie im Hochdeutschen Wissenschaftler. Da schreibt der Adrian Blank aus Murten und er möchte wissen, wieso sich das L in die Mundart einschleicht.
Ja, wie bei vielen Sprachveränderungen in der Mundart ist auch das eine Anpassung als Hochdeutsch. Dort sagt man nämlich Wissenschaftler. Nicht wie der Herr Blank meint, Wissenschaftler. Das ist eigentlich genau umgekehrt. Ableitungen mit Schafter gibt es entweder von einem Verb oder von einem Substantiv. Wenn es von einem Verb abgeleitet ist, dann gibt es immer Schafter ohne L. Also Kundschafter gibt der Kundschafter. Wenn aber die Ableitung von einem Substantiv ist, dann kann es beides geben, Schafter oder Schaftler. Also Botschaft gibt der Botschafter oder Gewerkschaft, das kann Gewerkschaftler oder Gewerkschafter geben.
Und bei Wissenschaftler, Wissenschaftlerin?
Ja, da gibt es eine ganz eigene Geschichte. Älter ist Wissenschaftler, überall im deutschen Sprachraum. Wenn man im 18. und 19. Jahrhundert Wissenschaftler mit einem L gesagt hat, dann in verkleinelndem Sinne oder verächtlichem oder spottendem Verstande, wie es der Sprachforscher Joachim Heinrich Campe am Ende vom 18. Jahrhundert schreibt. Also die Form Wissenschaftler hat damals eine abwertende, pejorative Bedeutung gehabt. Aber im Laufe des 19. Jahrhunderts ist diese negative Bedeutung verschwunden und Wissenschaftler, also eben mit L, ist dann das normale Wort für einen akademisch Gelehrten geworden. In der Schweiz und in Österreich hat man aber die alte Form Wissenschaftler, Wissenschaftlerin behalten. Also sind die zwei Formen eigentlich dann zu nationalen Sprachvarianten geworden. Und heute, mit den allgemeinen Ausgleichstendenzen zwischen den Dialekten und den deutschen Varietäten, heute wird das L mehr und mehr auch in der Schweiz gebraucht.
Adrian Blank fallen da die Wörter Rechtshändler und Linkshändler auf, aber mit Handel haben die Wörter ja nichts zu tun, sondern mit Hand. Wie das L in die Wörter kommt, möchte er wissen.
Da ist eindeutig Rechtshänder und Linkshänder richtig. Die Formen mit L, die sind in keinem Wörterbuch verzeichnet. Warum, dass es dazu kommt, das ist zum einen sicher eine Analogiebildung zu Wörtern wie Händler oder Pendler oder Schwindler. Also der Wortbildungstyp mit Lör oder Dlör ist recht produktiv. Und zum zweiten gibt es das Phänomen von sogenannten Sprosskonsonanten. Also dass eine Konsonant einfach in ein Wort reingeschoben wird, ohne dass er eine spezielle Funktion hat. Das D bei Hörnli zum Beispiel statt Hörnli oder das L bei Gülfeli statt Güfeli und eben auch das L bei Rechtshändler und Linkshändler.
Vom Ohrenläuten bis zum Wissenschaftler hat Markus Gasser Antworten gegeben im Schnabelweit Briefkasten. Antworten auf Fragen von euch, unseren Hörer und Hörerinnen, eine andere Art von Antworten gibt der Kabarettist Simon Enzler aus Appenzell-Innerrhoden oder zum Beispiel, wie jemand zu einem Politiker wird. Das gehören Sie gerade nach Silas Bürgi und Küslet.
Vom Leben zehren mit einem stumpfen Stift in ein Büchli voller Notizen sehe ich schon ein bisschen Küslet aus. Ich bin am Tür ab dem Karren gehängt und für dem Herrgott seiner Schöpfung bin ich auch schon ein bisschen schon. Weil der Storch hat mich zu früh gehängt, bin ich am Leben oder nicht. Es hat mich niemand gefragt, ob ich wollte. So hat mein Leben gezeichnet, mit einem stumpfen Stift, in ein Büchli voller Notizen, sehe ich schon ein bisschen gehäuselt aus. Bin mir einfach nicht davon gekommen, es ist mir immer einer drin, wo hat mir schier das Kreuz gebrochen, wo ich mit mir tragen. La hulei, la hulei, la hulei, la hulei.
Das ist die erste Schnabelweide im neuen Jahr hier bei SRF 1. Und Simon Enzler aus Appenzell-Innerrhoden ist heute unser Gast in der Schnabelweide. Er ist seit gut 15 Jahren unterwegs als Kabarettist, hat schon viele abendfüllende Programme, obendfüllende Programme zusammengestellt und auch ganze schwette CDs produziert. Das aktuelle Programm von Simon Enzler heisst Festalis. Mit dem Programm tourt er seit klein 2 Jahren zusammen mit dem Musiker Daniel Ziegler durch die Schweiz. Und der Begriff Festalis, der ist typisch appenzellisch, aber gleichzeitig auch typisch für die Schweiz. Was das Festalis genau bedeutet, das erklärt Simon Enzler, unserem Markus Gasser. Der hat aber zuerst als SRF 1 Worterklärer seine eigene Idee gehabt, woher das Wort kommt.
Ich habe den Begriff so verstanden, dass er von Verstehen kommt, also Verstehen. Typisch appenzellisch ausgesprochen, ohne R, also Verstehen. Mit einem Nasal. Ja. Und verstehen ist, das wäre dann eine Substantivbildung zu dem Verb. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein stillschweigendes Einverständnis, das gegenseitige Verständnis eben, das man hat füreinander, so dass man sich in den Dreckgeschäften in Ruhe lässt, wenn man weiss, dass etwas nicht ganz legal ist, dass man sozusagen Verständnis hat füreinander. Also ja. Es ist ein Synonym für Väterli-Wirtschaft. Stimmt das so? Also, meine eigene Überlegung.
Eine schöne oder um in der Schnabelweide zu bleiben, eine fürchterlich schöne Definition, die aber leider Gottes total, wenn man es wörtlich nennt, am Ziel vorbeischießt. Inhaltlich finde ich es also herrlich. Da könnte man so zweckbügen. Aber das Verstohlis kommt von, bei euch Basel würde man sagen, verstohlen. Also, auf Hochdeutsch verstohlen. Verstehlen. Sich, etwas wegstehlen. Oder sich aus etwas herausstehlen.
Heimlich weiss.
Oder wenn man es auf Neudeutsch korrekt sagen muss, wäre es eigentlich undercover. Im Verborgenen, im Geheimen steht im Dialektwörterbuch von Joe Manse an der Verstohlis. Und von dort habe ich dann das Wort genommen.
Was ist ein typisches Beispiel für das Verstohlis? Also wenn das so eine Praxis ist im Appenzellischen, was läuft da drunter?
Mir ist da noch recht wichtig zu betonen, dass die Tatsache, dass ich im Appenzeller Dialekt schwätze, nicht darf missverstanden werden oder daraus abgeleitet werden, dass es mehr um die Appenzeller primär geht, sondern mir geht es eigentlich wirklich um die Schweiz. Halt wie ein Modellbeispiel, da wo man im Kleinen versteht, hat man die Möglichkeit, um es im Grossen dann auch zu verstehen. Das ist mindestens meine Hoffnung einmal. Aber es sind schon so die alltäglichen, die Mauscheleien, also mit dort so ein bisschen Händeln, schon gerne mit einem Heiligen, mit einem toten Heiligen, werde ich in meinem Programm in der Kandel mit dem Heiligen Antonius. Wenn man dann auch noch aus dem Heiligen aus will Profit schlagen, dann ist es so der Höhepunkt vom Verstohlis. Also eigentlich geht es ja all darum, neben das Verlangen von anderen, aber selber anders handeln. Mhm. In der Kirche heisst es ja dann Wasser predigen und Wein trinken. Vielleicht einfach so Grundhaltung, Grundstimmung, das Verstohlis. Es ist eine Art und Weise, wie man handelt.
Eben, ich weiß nicht, kennen denn die einen oder die anderen? Ich habe gesehen, hat auch AI-Nummern draussen. Vielleicht kennen denn die einen oder die anderen. Ist aber auch gleich, neben Spielen im Prinzip gar keine Rolle. Ist eigentlich auf jeden Fall der Lengwille. Der Lengwille hat ja schon als Schulenbub, also als Pföderi, hat der sich schon am allerliebsten für andere Interessen eingesetzt. Er ist also da schon also einen richtigen Interessensvertreter gesehen. Ich kann mich gut erinnern, wo zum Beispiel der Schüch Florian in die Rosmarie verliebt war und einfach nicht so vorwärts gekommen ist mit seinen gesteckten Etappenzielen. Er hat gehatzt. Ja? Und der Lengwille hat das, die Problematik erkannt. Messerscharf hat das analysiert. Und hat sich selbstlos und aufopfernd hat er sich angeboten. Und hat zum Florian gesagt, los, Flo, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du mir 20 Stutz gibst, dann verspreche ich dir hoch und heilig, dass ich bei der Rosmarie im Kino, wenn es in dunkel wird, deine innersten Interessen vertrete. Und zwar kompromisslos. So ist der Lengwille zur Politik gekommen.
Ihr redet ganz ausgeprägt Appenzeller Dialekt. An was erkennt man den Innerrödler?
Der Ossenrödler Dialekt ist in vielen Regionen halt ein bisschen angepasster als St. Gallische. haben mehr Kontakt zu Nähe. Innerorden ist natürlich noch ein bisschen konsistenter. Es hat noch vor wenigen Jahrzehnten hat es ganz klar unterscheidbare verschiedene Innerorden-Dialekte auf dem kleinen Fleck. Man hat gewusst, also ich muss es jetzt auch noch sagen, vom Vater vor allem, ich bin zu jung für das, aber man hat gewusst, das ist ein Oberdorfer, also von Brüllisau oder da ist dem von Hasler.
Was sagt er denn zum Beispiel zum Hasler sein?
Sü. Nicht Sau, sondern Sü. Und vor allem wird sie außerhalb vom Kanton als Sauer verstanden. Sau, oder? Sau.
Die Schweine?
Nein, nicht die Schweine. Ah, gut, schwätzen wir drüber. Nein, ja. Sie. Dritte Person
Dritte
Plural.
Dritte Person Plural.
Ja, Sau. Sau haben gemacht. Dort sagt man dann, zum Beispiel eben zu Teufel oder zu Hündenhasen, sagt man, Sau haben gemacht.
Das ist gut, haben wir darüber geredet.
Sau sind bei uns Sauer.
Das sind Kabarettist, ihr spitzt alles zu in euren Nummern, übertreibt, damit man den Kern der Satire auch wirklich in den Lachmuskeln kann spüren kann. Ist das auch zugespitzt, das Appenzellerdeutsch, oder ist das wirklich die Alltagssprache, die ihr braucht?
Es ist mittlerweile meine Alltagssprache. Es mag sein, dass ich auf der Bühne etwa nebenbei noch ein bisschen sauberer betonen tue. Aber die Wortwahl grundsätzlich und eigentlich auch die Betonung an sich ist nicht anders als Privatsprache. Und mittlerweile schwätze ich auf der Bühne so, wie ich privat schwätze.
Und nicht privat so, wie ihr auf der Bühne schwätzt. Ja, also genau. So wie ihr redet, redet man auch zu Unterschlatt, wo ihr wohnt.
Ja, man wird natürlich dann schon auch ein bisschen kritisiert von gewissen Leuten, die dann sagen, ja, ich habe gehört, im Radio oder im Fernsehen hast du wieder nicht rausgelohnt. Man sagt nicht Kirche, sondern man sagt Kölche. Und da muss ich sagen, ja, ich bin Hofer. Also das heisst, einer, der zu Appenzell im Dorf aufgewachsen ist, und der sagt man Ehe. Ich sage jetzt Ehe, das mache ich wieder die Hälfte verrückt. Sagt man Ehe Kirche und auf dem Land aussen sagt man Ehe Kölche oder Milch und Milch. So Sachen. Und da wäre ich dann schon etwa einmal von älteren Damen und Herren zurecht gewesen. Sanft. In meiner eigenen Familie, mein Bub, der jetzt noch nicht lange schwätzt, aber er kann schon eben gut, der wechselt natürlich alles zwischen dem Dialekt von meiner Frau und meinem Dialekt, je nachdem, mit wem er gerade mehr zusammen ist. Und ich weiss noch, bei uns, in unserer eigenen Familie, sind wir viel korrigiert worden als kleine Ofen. Wir sagen den Käse und nicht Käse. Und wir sagen das so und nicht so. Und blä, blä, blä. Und heute muss ich sagen, meine Ofen sollen so schwätzen, wie sie es lehnen. Es ist wichtiger, was sie sagen, nicht wie sie es sagen.
Da haben wir es wieder einmal gehört, wie man einander kann missverstehen, wenn man über Säure redet, wie die zwei gerade. Der Kabarettist Simon Enzler über seinen Appenzeller-Dialekt im Gespräch mit dem Markus Gasser. Gibt es noch mehr von Simon Enzler? Zuerst machen wir Appenzeller-Artmusik mit Vulkan.
Thank you.
Schnabelweit, Mundart-Sendung hier auf SRF 1 heute, Donnerstag, 2. Januar, Abend mit dem Appenzeller Kabarettist Simon Enzler. Eines der Markenzeichen von Simon Enzler ist, dass er seine bissige Kritik an der Schweiz und an den Schweizer gern am Beispiel von der Rivalität zwischen Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Ausserrhoden zeigt. In seinem Nummer-Exportland Schweiz spielt er zum Beispiel das Problem von der Ausschaffung von kriminellen Ausländern an einem erfundenen Appenzeller-Fall durch.
Wir müssen einfach mal aufhören, jummern. Gewöhnt man sich nicht mehr dran. So schlecht, wie alle sagen, geht es in der Schweiz nämlich nicht. Wir spielen den Export. Hä? Aber er hat ihm behauptet, dass der Schweizer Export grundsätzlich ein Problem hat. Das stimmt doch nicht. Im Gegenteil. In gewissen Bereichen sind wir schon führend. Stichwort kriminelle Ausländer. Zur Herstellung von einem kriminellen Ausländer braucht es zuerst einmal Ausländer. Jawohl. Weil es jetzt aber zum Beispiel auf dem Land naturgemäß weniger Ausländer gibt als in der Stadt, kann man sich da notfalls mit einer anderen Konfession behelfen. Machen wir mal ein Beispiel. Unser Ausländer, sprich also zum Beispiel der reformierte Nachbar, fährt in der Nacht mit dem Velo ohne Licht durch ein Quartier durch. Im Hosensack hinten findet man ein Päckchen Zigaretten und ein Brief in Zündhölzchen, sagen wir, vom Bahnhofbuffet. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, das ist jetzt aber schon mal höchst verdächtig. Da bringt man ihn schon mal wegen mindestens 5 Vergehen fahrersorglich an den Gitter. Oder sagen wir mindestens mal eine Bichtschule rein. Es soll auch der. Erstens, Diebstahl vom Velo. Zweitens, Fahrer ohne Licht. Drittens, Rauchen im öffentlichen Raum, also das Bahnhofbuffet. Viertens, versucht der Einbruch. Aber hat er so schlimm gesüsse, der Nacht um 2 im Quartier zu suchen. Und fünftens, anschliessend die vereitelte Brandstiftung, weil der hat die Zündhölzchen wahrscheinlich nicht gekriegt, zum Spass einpacken. Der hure Feuteufel, der. Sind wir ehrlich, von Hehlerei, Menschenschmuggel und vorsätzlicher Tötung mit Absicht zur Organhandel mit irgendeinem russischen Andenhändler ist da noch nicht einmal dritt. Wenn wir jetzt also so einen Ungläubigen einmal so weit, also quasi in flagranti kriminalisiert hat, dann steht einem Export an sich nichts mehr im Weg. Sobald die Frachtpapiere ausgestellt sind, ab, weg, zurück in die Heimat. Gut, das kann natürlich nur dann reibungslos funktionieren, wenn man vorgängig ein Rücknahmeabkommen mit der jeweils entsprechenden Kirchengemeinde abgeschlossen hat. Das ist schon klar. Ein weiterer höchst sensibler Punkt in dem Moment sind die Wetterprognosen für die Flugrouten. Das ist sehr wichtig. Es hat ja vereinzelt schon Todesfälle gegeben auf dieser Transport. Das kann durchaus einmal passieren. Aber, und da sind wir stolz drauf. Das Wetter ist also noch nie Schall gesehen. Sind wir ehrlich, im Fall vom Nachbau würde es sich sowieso nicht lohnen, um das Flugzeug zu nehmen. Auf Herisau raus. Ja, den raus kann man jetzt wirklich auch noch mit dem Appenzellerbindli ausschaffen. Aber die allergrößte Gefahr sind ja alle Unauffälligen und vor allem die anpassungswilligen Reformierten. Ja? Man muss unheimlich gut aufpassen, weil wenn alles schief läuft und so ein Herd wieder erwarten, gleich hat zum Beispiel einen Rosenkranz betten, muss man im schlimmsten Fall schon gerne ein schweizerisch-katholisches Kirchengesangsbuch teilen. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Ja, dann haben wir ein Problem, weil da kommt ja zum Beispiel die ganze Problematik mit dem Familiennachzug. Da kommt ja dann dazu. Wir wissen doch, wie es läuft. Ja, wenn der Vater einmal auf dem Kirchenchor mitsingen darf, geht es nicht lang und der Junge will das Rauchfass schwingen. Auf Deutsch gesagt, wenn sie mal den Messwein geschmeckt haben, dann bringst du ihr Sakrament und dann muss ein Sakristei raus. So sieht es doch aus. Ja, ich glaube, das Prinzip ist klar. Die Logik ist verstanden. Wenden wir das Ganze jetzt einmal an aufs gesamtschweizerische Exportwesen. Ich werde an dieser Stelle mal ein paar repräsentative Zahlen von der letzten Erhebung. Ende 2011 sind rund 6'000 E-Handel-Personen in Schweizer Gefängnis gehockt. 71%, also etwa 4.300, sind Ausländer gesehen. Also eben kurz oder lang exportfähig. Das ist schon mal eine ziemlich klare Quote. Auf der anderen Seite gibt es aber gleich noch 29% Schweizer Delinquenten, die immer einer unverantwortlichen, ja immer einer unchristlichen Art und Weise umgerechnet etwa 1250 Ausländer den Gefängnisplatz wegnimmt. Man muss sich einfach einmal vorstellen. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Varianten, wie man die Ausländerquote in Schweizer Gefängnis zwecks späterem Export noch ein bisschen anheben könnte. Erstens, alle Schweizer Fälle werden neu aufgerollt. Alles, was unterhalb von vorsätzlicher Tötung ist, hat schlicht keinen Anspruch auf eine Haftstrafe. So wären zusätzlich mindestens weitere 1000 Plätze frei. Oder zweitens, die vielversprechender und auch effizienter Variante. Man entzieht allen Schweizer Gefangenen die Staatsbürgerschaft und hat so in eidgenössischen Gefängnis auf einen Klapp 100% Ausländer. So, gibt es noch Fragen? Was? Woher ich das mit den neuen Ausländern könnte exportieren? Hä? Das ist doch möglich. Die können frei entscheiden. Hat der Gas, hier ist auch Hondi.
Simon Enzer, die packt hier ein heikles Thema an. Die Schweiz, ein führendes Exportland, einmal beim Export von kriminellen Ausländern. Und das wird durchgespielt an Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, die reformiert und katholisch sind. Und das gibt natürlich allen wie mir, die nicht aus dem Appenzellischen kommen, einen tiefen Einblick in die appenzellische Seele. Gibt das nie Probleme mit den Ausserrhödlern, wenn die so verspottet werden von euch?
Nein. Ich habe das Gefühl, die und die Ausserrhödler untereinander verstehen den Schalk. Und die verstehen schon das brüderliche Zönsle untereinander, das Schäbeherrginken.
Aber es ist gegenseitig, nehme ich
an. Es ist auf jeden Fall gegenseitig. Das gehört schon auch ein bisschen in den letzten 15 Jahren, seit ich dieses Programm mache, gehört das fast ein bisschen zum Inventar. Also wenn ich einmal nochmal das Klischee von In- und Ausserrhoden bediene, ja, dann wollen wir es vielleicht fast ein bisschen vermissen. Aber gleichzeitig auch alle ein bisschen muss aufpassen. Man darf es auch nicht übertreiben.
Wie steht es mit der Akzeptanz bei den Innerrödlern, bei den Ausserrödlern? Gefällt Ihnen das? Oder gibt es auch Leute, die nicht mehr kommen, weil sie finden, ich lasse mich doch nicht als Beiseichen vom Enzler?
Also es gibt schon geile Leute, die noch gerne gekommen sind.
Gibt es das? Bei denen wenigen
Appenzellen? Ja, ja, also ich kann es jetzt nicht beziffern, aber es gibt natürlich schon auch Leute, die aufgrund von der Äußerung vom Cousin, der vor 15 Jahren mal einen Auftritt neben im falschen Hals bekommen hat, dann sage ich, nein, da ist so ein dummer Schnarre, da geht man nicht hören.
Aber die alte Rivalität zwischen Innerrhoden und Ausserrhoden, die so gern zitiert wird, zieht die im Alltag noch? Gibt es die noch?
Ich habe das Gefühl, sie ist mittlerweile glücklicherweise an einer kleinen Art. Sie wird in gewissen Kreisen noch ein bisschen geschürt. Sie wird in der Politik manchmal ein bisschen heißer gekocht, als dass es tatsächlich ist. Und für mich ist vielfach halt auch das Klischee, Innerrhoden, Ausserrhoden, das katholisch reformiert, für mich persönlich eigentlich das letzte Überbleibsel. Ich habe das Gefühl, uns verbündet mehr, als das uns trennt, glücklicherweise.
Thank you.
Das ist die Streichmusik Neffe und der.
Ich habe auch bestellt auf die CD, hat Streichmusik gekommen.
Und der Bärenschutt ist der Kabarettist Simon Enzler, heute in der Schnabelweit hier bei uns. Und nur haben von ihm schon zwei, wir haben von ihm schon zwei Nummern gehört und seine Meinung zu Appenzell und zum Appenzeller Dialekt. Jetzt kommt noch etwas ganz anderes von ihm, nämlich die effizienteste Katastrophenbewältigung ist die nächste Katastrophe. Das ist die provokante These, in seinem Kabarett-Nummer, in seiner aktuellen, wo wir jetzt gerade hören. Aber wie ist er zu dieser Erkenntnis gekommen? Das hat ihn der Markus Gasser gefragt und vor der Nummer hören wir noch am Simon Enzler seine Antwort auf die Frage.
Ich glaube, im ersten Moment, wenn man die erste Katastrophe bewusst erlebt, ist man überzeugt, dass es extrem schlimm ist und dass man knapp am Weltuntergang jetzt steht. Ich mag mich erinnern, in dem ominösen Jahr 86, ich habe mich hier extrem interessiert für Raumfahrt. Alles, was mit der Raumfahrt zu tun hatte, habe ich aufgesogen als 10-jähriger Schulenbub. Und dann, im, weiss nicht, 26. Januar, glaube ich, keine Challenge oben habe. Das ist für mich etwas vom Schlimmsten gesehen. Da sind ganze Bubenträume sind da in einem Moment zerstört worden. Im gleichen Jahr ist dann noch Schweizer Halle und Tschernobyl gesehen. Und dann weiss ich noch die Panik, die gesehen ist. Wo die Mutter gesagt hat, ich darf noch mal an den Spielplatz, noch mal senden oder ich darf noch mal wieder fahren. Salat hat mir jetzt auch gekommen, weil die Wolke kommt. Mhm. Da hat man irgendwie etwas Abstraktes, mit Angst vor einer Wolke. Wolken sind bis jetzt alle schön gesehen, jetzt hat man mal Angst vor Wolken. Und dort ist für mich die Sicherheit, eigentlich die kindliche Sicherheit verloren gegangen. Ich hatte die noch mal gehabt. Mhm. Die Halbwertszeit ist viel kürzer von so einer Katastrophe, weil es halt viel mehr gibt. Man kann es noch mal einordnen. Was ist jetzt genau schlimm gewesen? Wie war es jetzt mit dem Fukushima? Es war mal ganz schlimm gewesen. Man hat mal einen Atomausstieg bestimmt. Auf das habe ich, in einer recht panischen Aktion eigentlich. Ich finde es gut, dass man es gemacht hat. Gleichzeitig tut man jetzt die alternative Energien eher wieder ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Der Atomausstieg ist jetzt noch mal so wichtig, wie er dort mal gesehen ist. Es ist eine recht grosse Irritation umeinander, dürfte es mir. Was ist denn genau schlimm? Wie schlimm ist es? Und wie wichtig? Wie wichtig bleibt es auf die Jahre raus?
Kann man eigentlich jede Katastrophe kabarettistisch verwerten?
Ja, das ist eine sehr prinzipielle Frage, wo ich eigentlich müsste sagen, ja. Mir geht es auch darum, es muss mich schon auch betreffen. Und dann ist es eine Geschmacksfrage. Man kann das schönste Thema geschmacklos behandeln. Und ich habe das Gefühl, der Zynismus darf nie überhand nehmen. Es, in der Satire, im Kabarett, sollte es eigentlich darum gehen, man darf Wunden zufügen. Aber es muss gleichzeitig, ich habe mal schon eine Definition gehört von Satire, es ist wie wenn man Pfeil schiesst ins Fleisch rein. Und wenn man ihn aber rauszieht, dann bleibt ein bisschen Balsam zurück. Also die Heilung, die ist in der Satire innen angelegt.
Die effizienteste Katastrophenbewältigung ist die nächste Katastrophe. Wenn ich zu dem Schluss komme. Also, die erste Katastrophe, die ich mich als Schulenbub daran erinnere, das war so das Ozonloch. Die Form Ozonloch war Sonnenbrand kein Krebsrisiko, sondern ein Hobby. Man kann es fast so sagen, der Sonnenbrand ist eigentlich das Tattoo gesehen von der Landjugend. Wer spätestens Ende April noch keinen geschölten Rücken hatte, ist sowieso ein Weichei gesehen. Wir haben uns vor dem Sonnenli in der Bade, haben wir uns einmal regelrecht mit Milchfett eingeschmiert, dass die Strahlen möglichst tief die Hautschichten durch bis auf die Knöchel, auch wie sind wir einmal braun gesehen. Und zumal das Ozonloch, praktisch aus dem Nichts raus, wie ein Damoklesschwert ist über uns ausgehangen, zumal es gerade eine UV-Strahlen, Schutzfaktoren und Sonnenmilch gegeben. Von lauter Angst vor dem Hautkrebs hat man die Warme fast gesoffen. Zumal ist es überhaupt noch mal hingesehen, Badi zu liegen. Nein, wir haben uns im Hochsommer mit leicht undurchlässigen Pfadi-Uniformen, mit Filzhüt und Knäusöck in schattigen Wald hineingeritten. Solange er noch Schatten gegeben hat. Danach ist er in Schnurstracks das Waldstäbe gekommen. Das Waldsterben hat mich als junger Pfadfinder vor meine ersten existenziellen Fragen gestellt. Wenn der Wald tatsächlich sterben sollte, jetzt mal angenommen, ja bitte, wieso muss ich noch alle Bäume auswendig lehnen? Macht doch keinen Sinn, oder? Oder noch viel wichtiger, mit was machen wir in Zukunft unsere Lage für? Das sind die Fragen. Gut, wir haben dann zur Sicherheit einmal so einen Borkenkäferfall abgefackelt. Und die Käfer haben an sich schön knistert und knackt. Aber die Plastikfalle hat ja gestunken und gerochen wie der paar Satan. Weißt du, also, ist fast noch schlimmer gesehen, als das Autopneu vom Pfingst schlagen. Aber wir haben auch diese Umweltding dann relativ gut überstanden, nämlich dank Tschernobyl. Und mit Tschernobyl ist Pfadi kein Thema mehr gesehen. Voraus hätte man sowieso noch mal dürfen. Man sagt, ich habe relativ negative Gefühle, wenn ich an Tschernobyl denke. Sehr negative Gefühle habe ich. Ja, man hätte zum Beispiel auch keine Milch dürfen trinken. Mein Gott, was haben wir Cornflakes mit Wasser gefressen? Schrecklich. Das ist im Nachhinein betrachtet, ist das die grosse Katastrophe gesehen, Tschernobyl. Aber nach dem gleichen Jahr ist er in der Schweizer Halle gesehen. Jetzt ist es langsam irgendwo. Jetzt hat sich die Schlinge langsam aber sicher zugezogen. Schweizer Halle, bitte, meine bis Schweizer Halle, ist für mich als 10-Jähriger Basel etwa gleich weit entfernt gesehen wie Tschernobyl. Und für meine Ohren haben sie etwa gleich geschwätzt mit den Russen. Auf jeden Fall hat mich das Schweizer Halle, das hat mich stechen, nachhaltiger prägt und beeindruckt, dass andere Katastrophen, ich weiß nicht, weil ich so ein visuell veranlagter Mensch bin, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, was mich gut erinnere, ist der Rotrein. Der Knallrotrein. Mit einer weißen Fischbüch oben drauf. Mögt ihr euch erinnern? Ne? Also rein von der Ästhetik her, vom Kontrast her, wunderschön. Und bitte nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber wir haben nämlich hier um 86 unseren ersten Farbfernseher bekommen. Da hat mich fast vom Kanapé geschlitzt, von wahren Eindruck. Das hat mich ja, ich mag mich erinnern, der Vater ist mit Tränen in den Augen vor dem blutroten Fernseher gehockt und hat gesagt, jawohl, jawohl, endlich hat man mal Lebens für die hohen Fernsehgebühren. Nachher sind die 90er Jahre gekommen, weit weniger emotional. Viel weniger emotional. Mein Gott, 90er Jahre. Weil ich glaube, wie die 90er Jahre. Gut, ich war relativ fest absorbiert mit der Schule. Allzu viel ist nicht hängen geblieben. Ja, und sind wir ehrlich, bitte. Man wird abgestumpft. Je älter das man wird, von lauter Schreckensmeldungen, man weiß noch mal recht, ist jetzt da schlimmer gesehen als Sande? Oder sei ihn gleich nicht so schlimm, wie alle behauptet haben. Es ist doch so, wenn du in der Matte einen Nagel hast, ist es doch scheißegal, ob es irgendwo eine Fabrik verklebt hat. Das ist doch das Verhältnis. 90er Jahre, was ist denn gesehen? Habt ihr eine Idee? Mögt ihr euch erinnern an 90er Jahre? Flaute! Doch, nicht, mag mich erinnern. Doch, jetzt kommt es mir in den Sinn. Meine Güte. Dass wir es gesehen haben, im Frühling 92, meine Güte, Frühling 92, da ist nämlich bei uns einmal der Föhn gekommen. Und dieser Föhn hat ja beim Nachbau auf dem Dach, also auf dem ganzen Dach, sage und schreibe, 7 Ziegel abdeckt. Das sind 90er Jahre gesehen. Nachher ist es weitergegangen, nach den 90er Jahren kann man sagen, ist es fließend in die sogenannte
Entschuldigung.
Jawohl.
Jetzt müssen Sie bei den Fakten bleiben.
Was für Fakten?
Was war in den 90er Jahren? Die Klimaerwärmung hat angefangen in den 90er Jahren.
Natürlich, aber auf das wäre ich jetzt gerade gekommen. Ich habe gedacht, ich mache einen Schwenk. Ja. Aber vielen Dank für den Input. Mal einen Applaus für den Herrn Experte. Ein wichtiger Input. Er hat natürlich recht. Man muss in dem Zusammenhang unbedingt auf die Klimaerwärmung sprechen kommen. Übrigens, wer seit ewig schuld ist an der Klimaerwärmung?
Also nebst den Kühen. Ja, die Schuld an der Klimaerwärmung ist ja vor allem die EWR-Abstimmung. Ja, habt ihr nicht gewusst? Ja, darum geht mein Kabarett. Ja, natürlich. EWR-Abstimmung, mögt ihr euch erinnern? Seit der EWR-Abstimmung wird ja landläufig von links bis rechts allgemein viel hitziger politisiert. Ja, was seitdem im Bundeshaus an Reibungswärme entstanden ist. Unwahrscheinlich. Ja, dann fragt man sich noch die ganze Zeit, wieso das eigentlich da der Permafrost und die Gletscher abschmelzen. Das liegt doch auf der Hand. Wenn jeder jetzt Bern aber permanent astig hure Reich auslässt. Ist doch so. Ja, noch sei es wie es will. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir könnten jetzt so noch viele Katastrophen aufzählen. Vergangene, aktuelle und wer weiß denn schon, wenn die nächste kommt. Na, irgendwo läuft es alle wieder. Irgendein Ölpest. Nicht? Irgendein Ölfilmli. Ich glaube, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Ich bin überzeugt, wir werden das nicht meistern. Weil, wie schon gesagt, die effizienteste Katastrophenbewältigung ist die nächste Katastrophe. Das gilt übrigens auch für Krisen. Gerade jetzt sagt man anders. Wenn eine Krise auf die andere folgt, dann sagt man dem Management.
Simon Enzler war das mit einem bösen Blick auf unseren Umgang mit Katastrophen und mit Krisen. Es gibt so viel davon, dass man gar nicht mehr richtig einschätzen kann, was wirklich schlimm ist. Das war es von der heutigen Schnabelweit, Redaktion von der heutigen Sendung Markus Gasser. Nächste Woche, am Donnerstag, fällt die Schnabelweit aus und das wegen einer Sondersendung zu der Abstimmung vom 9. Februar über die SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Unter anderem der Bundesrat Schneider-Ammann und der SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz diskutieren live aus Langenthal über die Initiative. In zwei Wochen geht es dann weiter wieder bei uns mit der Schnabelweit, und zwar wieder kabarettistisch, denn mit dem Duo Scherdenleib und Jägerlehner, wo 2013 den Kleinkunstpreis Salzburger Stier bekommen haben. Donnerstag, der 2.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.